Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wem gehört der Mond? Mit dieser Frage hat sich Hans-Jürgen Bartsch beschäftigt, als er diese Sendung vorbereitet hat. Gelernt hat er dabei, man könnte auch fragen, wem gehört der Mars, der Jupiter, ja, der ganze Weltraum. Dafür gibt's nur eine Antwort. Bei der Erde sieht's anders aus. Die gehört den jeweiligen Nationen.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Den Mond sieht man jeden Tag da draußen stehen. Der steht groß am Himmel. Da kann man doch einfach hinfahren.
Sie sind der Mann auf dem Mond.
Das Hauptproblem, um tatsächlich zum Mond zu kommen, heißt Energie. Ich muss 40.000 Stundenkilometer schnell fliegen, um zum Mond zu kommen. Also ein hochkomplexes System von Technik in der direkten Nachbarschaft einer Superbombe, die permanent explodiert.
Wer ist denn eigentlich zuständig für den Weltraum? Es gibt keine staatliche Hoheit, keine nationale Souveränität im Weltraum. Auch nicht auf dem Mond.
Am 21. Juli 2019 ist es genau 50 Jahre her, dass der erste Mensch den Boden des Mondes betreten hat. Lassen wir die Verschwörungstheoretiker jetzt mal da raus. Unser einziger Erdtrabant wurde bekanntlich von den US-Amerikanern besucht. Und die haben gleich eine Flagge gehisst, damit jeder, der nachkommt, auch weiß, wer zuerst da war. Heißt das, den Amerikanern gehört jetzt der Mond, weil sie ihn betreten, gekapert, erobert oder erbeutet haben? Nein, sagt Stefan Hobe. Er arbeitet an der Universität Köln als Wissenschaftler für das Weltraumrecht und kennt auch den sogenannten Mondvertrag in- und auswendig und wird uns heute schildern, was drinsteht. Klar, die Juristen unter euch ahnen schon, wie die verschiedenen Länder der Erde diese Vertragswerke letztlich auslegen und was vielleicht vergessen wurde, als sie in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zustande kamen. Auch darüber wird er sprechen. Hobe hat seinen Vortrag vor Publikum am 8. Mai 2019 an der Universität Köln gehalten. Thema: Was ist eigentlich Mondrecht?
Ich dachte mir, es könnte vielleicht ganz unterhaltend sein, Sie ein bisschen einzuweihen in das, was seit vielen Jahrzehnten es an Normen über menschliche Aktivitäten im Weltraum allgemein und auf dem Mond und anderen Himmelskörpern im Besonderen gibt. Das ist nämlich weitestgehend unbekannt. Und ich gebe zu, dass selbst in meiner eigenen Zunft, ich würde mich eher als einen Völkerrechtler bezeichnen, das ist auch sozusagen der Inhalt meiner Qualifikationsschriften jeweils gewesen, Leute, die sich mit Weltraum beschäftigen, eher so mit ganz spitzen Fingern und ganz spitzen Augen angeguckt werden. In der Akademie ist man ja höflich und sagt dann, ach ja, Sie sind der Mann auf dem Mond. Macht man denn da auch Recht? Das hört sich durchaus höflich an, aber es sind natürlich sehr viele Pfeile darin. Wir kennen die Zunft. Das heißt eigentlich, Junge, bist du völlig plemplem, dass du dich mit so etwas beschäftigen musst. Ich hoffe, Sie sind nicht der Auffassung, nach den nächsten Dreiviertelstunde bis einer Stunde, dass das völlig plemplem ist mit den Dingen, die ich mich beschäftige, sondern dass das durchaus hohes Interesse hat und, wie ich versuche zu zeigen, eigentlich ein Bereich ist, der in Deutschland sträflich unterentwickelt ist. Deutschland hat hervorragende Kapazitäten in den Weltraumwissenschaften und macht, jetzt mal ins Politische gewendet, vergleichsweise wenig daraus. Denn dass Weltraumpolitik auch, ich komme gleich zum Mond, dass Weltraumpolitik auch sehr viel mit internationaler Politik zu tun hat, dass es etwa Bereiche hin in die Entwicklungspolitik, in die Umweltpolitik, in die Sicherheitspolitik gibt, das ist viel zu wenigen so präsent und leider auch wenigen Entscheidungsträgern so präsent. Dass es für Deutschland hervorragend wäre, das hat mit Kriegstreiberei überhaupt nichts zu tun, sozusagen Projekte, Satelliten gesteuert, im Bereich gemeinsame europäische Verteidigung anzustoßen. Dass es sehr sinnvoll wäre, Probleme der Migrationsproblematik vielleicht auch durch eine satellitengestützte Entwicklungspolitik oder andere Dinge mit anzustoßen. Dass Umweltmonitoring heutzutage weitestgehend über Satelliten funktioniert, das ist alles nicht so schwer einzusehen. Allein die intellektuelle Vernetzung, will mir scheinen, ist total unterentwickelt. Ich resoniere schon lange über die Frage, warum. Es mag eine gewisse Rolle spielen, dass es eine deutsche Scheu einmal vor Hochtechnologie und vor allem dann auch vor der Zeit gibt, in der tatsächlich erstmals Weltraumtechnologie konkret angewendet wurde. Das ist sehr stark mit dem Namen Werner von Braun verbunden, der eine interessante Doppelkarriere hatte. Zunächst einmal als junger Mann an einem beruflichen Fortkommen interessiert, sich den Nationalsozialisten angedient hat und die V2 im Wesentlichen entwickelt hat. Diese wesentliche Dimension der Weltraumfahrt, also etwa durch ballistische Raketen, auch militärischer Art hier entsprechend auch tätig zu werden. Und später ist er dann von den Amerikanern mitgenommen worden und wurde der Vater dessen, worüber wir heute sprechen werden, des ersten Mondfluges. Hat interessanter oder nicht interessanterweise, selbstverständlicherweise in den USA nicht mehr über seine deutsche Vergangenheit gesprochen, ist auch kaum mehr nach Deutschland gekommen. Hat im Grunde genommen sogar seine deutsche Abkunft weitestgehend verneint und ist dann vergleichsweise früh, im Alter von 65 Jahren, gestorben. Eine ganz interessante Biografie vieler, die in dieses Unrechtssystem verstrickt waren. Ich bin weit entfernt von jeder intellektuellen oder sonstigen Überhebung. Ich bin insofern froh, ein Nachgeborener zu sein, der nicht in diese entsetzlichen Konflikte gekommen ist. Aber man sollte das wissen. Das schwingt bei vielen immer so ein Unbehagen mit, wenn man über Weltraum redet. Dann kommt das nächste Argument, aber das kostet doch so viel. Was bringt uns das konkret? Wir können die Frage stellen, was hat den Amerikanern denn der Mondflug gebracht? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Im Kern, so werde ich antworten, das dringend von der Nation gebrauchte Prestige. Diese Selbstvergewisserung, die gerade für Amerikaner so wahnsinnig wichtig ist. Denn wie hatten die Dinge angefangen? Was führt eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg zu der Entwicklung, die dann letztlich auch zum Weltraumrecht führt? Es ist die Stunde Null der Weltraumfahrt, die der Start des ersten künstlichen Satelliten Sputnik. Am 4. Oktober 1957. Sputnik ist ein sowjetischer Satellit. Und das finden die Amerikaner nicht nur nervend, sondern extrem bedrohlich. Für sie wird klar, was für jedem klar wird, der militärisch denken kann. Mit der Möglichkeit, mit der dadurch aufgetanen Option, den Weltraum für militärische Zwecke durch Interkontinentalraketen nutzen zu können, das geht nur durch den Weltraum, haben sie die nukleare Option, ballistische Raketen auf Intercontinental Ballistic Missiles zu pfropfen und entsprechend interkontinentale Bedrohung herzustellen. Die Amerikaner fühlten sich im Besitze des Monopols, des Zerstörungspotenzials und waren alarmiert, aufgeschreckt. Vollständig unbekannt. Es gibt 2, 3 sehr gute Bücher darüber, über diesen Punkt. Eins, das war später The Heavens and the Earth von Mr. Walter McDougall, der über diese Stunde Null aus amerikanischer Sicht spricht. Da wird das sehr deutlich, dass sozusagen das katastrophal aufgefasst wurde. Und die Russen landen einen Erfolg nach dem anderen. Sie schicken einen im Weltraum dann gestorbenen Hund, Laika, in den Weltraum. Sie schicken Juri Gagarin im Jahr 1961 in den Weltraum. Und all dies wird im Kalten Krieg, wie bekannt ist, als Sieg des Sozialismus über den Kapitalismus ausgeschlachtet. Es ist auch der Krieg der Parolen. Auf dem Höhepunkt. Und im engen Zusammenhang mit der gefährlichsten Konfrontation der Blöcke nach dem Zweiten Weltkrieg, der Cuba Missile Crisis, kommt Präsident Kennedy, der amerikanische Präsident Kennedy, zu der wichtigen Überzeugung, so kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass dieses neue Medium, das auch Symbol ist dafür, dass ein Land Hochtechnologie beherrscht, weit entwickelt ist und was vom Klassenfeind als das strategische Asset benutzt wird, dass dies einseitig zugunsten der Sowjetunion ausgeht. Er verpflichtet die eigene Nation, to land a man on the moon before this decade, 1961, is out. Und so geschah es. Sie sehen an dieser Motivation bereits, das war zum einen sicherlich die Frage technologischer Parität, aber es war zu einem großen Teil auch die Frage des Selbstwertgefühls einer Nation. Wenn man ehrlich ist, und wir sollten das sein, nach 50 Jahren jedenfalls, hat es ansonsten relativ wenige wirklich positive Effekte dieser Mondfahrt gegeben. Da ist nichts wirtschaftlich genutzt worden, da hat man so ein paar Mondproben mit nach Hause gebracht, alles wunderbar. Aber who really cares? Es war der Prozess der Selbstvergewisserung, der so entscheidend war, als Neil Armstrong seinen Fuß in das Mondgestein, den Staub stieß mit den bedeutenden Worten "A small step for man, a huge step for mankind." Da waren sie wieder, die Amerikaner. Da war sie, die Überlegenheit, die Selbstvergewisserung, die wieder da war. Am 20. Juli 1969 dann die uns jetzt alle beschäftigende Mondlandung. Die Mondlandung selbst ist, die auch ich mein Lebensalter damit ein wenig verratend schon aktiv erinnere. In Sommerferien, mein Vater war ganz aufgeregt und sagte, du, da ist was ganz Besonderes, die Amerikaner landen auf dem Mond. Und ich sagte, okay, so what? Nein, das ist wirklich aufregend, guck mal zu. Und ich sehe mich noch an das Gucken, diese natürlich Schwarz-Weiß-Bilder, es zitterte alles ganz furchtbar. Und einer der damals bekannten Reporter erzählte mit erstickter Stimme, was er da alles so sah. Ein massenmediales Ereignis, das erste wirkliche massenmediale Ereignis von mehr als 600 Millionen Zuschauern. Deutlich weniger, die damals auf der Erde lebten. Das erste Mal, dass ein TV-Signal in Echtzeit vom Weltall gesendet wurde. 10 Jahre hatten entsprechend die Stationen daran gesessen, das hinzubekommen. 10 Jahre hatte auch dieses insgesamt gedauert. Die Kollektivkosten für die Übertragung durch NBC, CBS, ABC wurden geschätzt auf 12 Millionen US-Dollar. Das ist zunächst einmal der faktische Hintergrund dessen, was wir heute besprechen wollen. Wir haben noch keinen einzigen Satz über das Recht gesprochen, warum eigentlich rechtliche Regulierung notwendig sein soll. Und diese Frage kann man sich ja wirklich stellen. Wo ist Weltraumrecht gemacht worden? Wir sprechen tatsächlich von Weltraumrecht. Recht für menschliche Aktivitäten im Weltraum und auf Himmelskörpern. Warum braucht es Recht? Da die meisten von Ihnen nicht Juristen sind, sollte man sich diese Frage natürlich mal stellen. Recht sind Gebote und Verbote, normative Postulate, die ein Verhalten regulieren mit Verbindlichkeit. Nun stellt sich die Frage, wer ist denn eigentlich zuständig für den Weltraum und die Himmelskörper wie den Mond? Wer ist dafür zuständig? Das ist ja kein Geschehen auf der Erde. Man wird auch nicht sagen, dass das ein nationales Geschehen ist, sodass etwa der amerikanische Gesetzgeber, obwohl er das so gerne tut, dafür ausschließlich zuständig gewesen wäre. So weit ging man dann doch nicht. Und selbst nach der Ost-West-Konfrontation, die damals herrschte und die ja provozierend gewesen war für den Mondfluch, selbst damals sah man davon ab, dies als eine sowjetisch-amerikanische Geschichte zu machen. Frühe Dokumente zeigen, dass man skeptisch war, ob dieses den nötigen Rückhalt bekommen würde. Außerdem gab es ein weiteres Problem, was sich sozusagen in den 1950er, frühen 60er Jahren, wo das Weltraumrecht sich zu entfalten beginnt, zunehmend andeutet. Es gibt auf der Erde ein sich explosionsartig entwickelndes weiteres Gravitationszentrum. Das war die sich entwickelnde Welt. Indien 1947. Der große Schub der Entwicklungsländer in den 1950er, 1960er Jahren. Man war skeptisch, ob dieses alles in den Griff zu bekommen war und dachte eher über Klauseln, dieses Problem ein bisschen auch zum Appeasement der Entwicklungsländer in den Griff zu bekommen. Bei all dem hat man zunächst vergessen, überhaupt, was für Juristen sonst undenkbar ist, das zu definieren, worüber man spricht. Wenn wir uns schon als eine einigermaßen logische Disziplin bezeichnen, mit allerdings begrenzten Erkenntnishorizonten, dann jedenfalls dadurch, dass wir gut in Definitionen sind. Hier gibt es keine Definition. Die kommt von mir. Weltraum, Stammelbegriff für Weltraum, Himmelskörper und Asteroiden sowie schwarze Materie, der physische Raum, jenseits der Erdatmosphäre, wo es keine Luft gibt, wo Flugzeuge nicht fliegen können, deshalb das Weltraumrecht, dann die rechtlichen Normen für menschliche Aktivitäten im All. Normen sind Gebote und Verbote. Du darfst dies und jenes tun und du sollst dies und jenes unterlassen. Klar und eindeutig, wenn es denn so wäre. Denn wir haben es, wie Sie ja nun ahnen, nicht mit nationalem Recht zu tun. Wir haben es mit internationalem Recht zu tun. Sie ahnen vielleicht auch, dass der Weltraum und der Mond und der Mars und so weiter ganz besondere Himmelskörper, ganz besondere Bereiche sind. Eins ist gelungen. Man einigt sich sehr früh darauf, das findet sich schon in den Frühschriften, bevor es eine normative Niederlegung gegeben hat, den Weltraum zum internationalen Gemeinschaftsraum zu machen. Es gibt keine staatliche Hoheit, keine nationale Souveränität im Weltraum, auch nicht auf dem Mond. Da steht zwar eine schöne Flagge, wie sonst vielfach, in der Arktis finden Sie das auf dem Untergrund, anderer Couleur freilich, indiziert normalerweise mit völkerrechtlich relevanter Bedeutung eine Form der Besitzergreifung. Aber dies ist a limine vom Recht ausgeschlossen. Artikel 2 des Weltraumvertrages, der im Kern 1963 beschlossene Sache war, 1967 dann formell ratifiziert wird und in Kraft tritt, 68, sagt, dass weder der Weltraum noch die Himmelskörper Gegenstand nationaler Aneignung sein dürfen. Wenn ich das richtig sehe, ist dieses nach wie vor ein Rechtssatz, der von den allermeisten, nein, von allen Staaten eigentlich als solcher anerkannt wird. Wir sprechen deshalb davon, dass es ein Satz des Gewohnheitsrechts ist von allgemeiner Anerkennung. Es gibt also den Weltraumvertrag von 1967 und es gibt eine Reihe weiterer völkerrechtlicher Verträge. Dieser Weltraumvertrag von 1967 ist der allerwichtigste. Fast 110 Staaten haben ihn ratifiziert, heißt also für sich verbindlich gemacht. Damit ist er das meist akzeptierte Abkommen. Der Weltraumvertrag selbst, um das kurz zu sagen, regelt alle wichtigen Grundprinzipien. Der Weltraum ist nicht aneignbar, auch die Himmelskörper nicht. Es gibt eine Haftung, wenn ein Weltraumgegenstand auf die Erde fällt und da Schaden anrichtet oder wenn zwei Weltraumgegenstände im Weltraum zusammenstoßen. Jeder Staat übt Hoheitsgewalt und Kontrolle über seine eigenen Weltraumkörper aus. Man muss die Weltraumgegenstände, also etwa Satelliten, registrieren, um entsprechend dort eine Haftungsanknüpfung zu haben. Das sind so die allerwichtigsten Prinzipien. Was man nur ganz schlecht damals regeln konnte, 1967 und geregelt hat, ist die Frage der Reinhaltung der Umwelt des Weltraums. Die Zeit war noch nicht reif dafür, darüber wirklich zu sprechen und da normative Grundlagen auch zu legen. Die fangen erst später an, eigentlich erst 1972, als die erste wichtige Konferenz über die menschliche Umwelt stattgefunden hatte. Auch auf der Erde geht dann eigentlich erst das Bombardement, wenn ich das mal so sagen darf, mit normierten umweltrechtlichen Verträgen los. Dann gibt es ein Rettungsabkommen. Was passiert? Welcher Staat ist zuständig, wenn eine Astronautenkapsel mit Astronauten an Bord entweder im Weltraum oder auf der Erde Probleme kriegt? Allgemeine Rettungspflicht. Dann die Präzisierung dessen, was schon im Weltraumvertrag steht, das Haftungsabkommen. Wer haftet, wenn ein Weltraumgegenstand, also ein Satellit, auf die Erde knallt? Der Staat, heißt es, der den Gegenstand in den Weltraum geschossen hat. Der sogenannte Startstaat. Dann das Registrierungsabkommen. Man muss jeden Weltraumgegenstand, also jeden Satelliten, auch die Module der Internationalen Raumstation, die in 280 Kilometern in einem niedrigen Erdorbit um die Erde zirkuliert, derzeit ein Wunderwerk der Technik, im Weltraum zusammengebaut, unvorstellbar mit dem damaligen Space Shuttle dorthin in Einzelteilen, die alle müssen registriert sein. Und schließlich dann der Vertrag, der vermeintlich der relevanteste für uns ist. Der Mondvertrag von 1979, der zugleich der umstrittenste von allen Verträgen ist. Und der verglichen mit dem Weltraumvertrag mit heute 107 Ratifikationen nur 17 oder 18, ich weiß es nicht ganz genau, hat. Das wird seine Gründe haben. Staaten sind frei, Verträge anzunehmen oder nicht. Und in der Tat spielt in dem Mondvertrag von 1979 eine Frage die entscheidende Rolle, die auch heute wieder in den Blickpunkt gerückt ist. Wie soll, darf man den Mond und die anderen Himmelskörper, der ist nicht nur über den Mond, der ist über alle uns bekannten Himmelskörper, ausbeuten? Darf man den ausbeuten? Wie weit darf man den ausbeuten? Darüber etwas auszusagen, gibt der Vertrag vor und tut es nur sehr zum Teil. Trotzdem gibt es eine massive Antipropaganda vieler großer Weltraumstaaten, wie vor allem der Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch der Chinesen, einiger europäischer Staaten, weil nämlich dieser Vertrag eine Klausel enthält, die darauf hindeutet, dass Erlöse aus der Nutzung der Ressourcen nicht alleine dem Ausbeuterstaat selbst zugutekommen sollen, sondern in einer ganz amorphen, nicht genau festgelegten Art und Weise geteilt werden müssen. Die Amerikaner argumentieren, das ist tödlich für jedes Investment. Wie sollen wir jemanden davon begeistern, wenn wir den Investoren sagen, ihr kriegt das aber nicht alles zurück, sondern ihr müsst es mit irgendwelchen Entwicklungsländern, steht nämlich auch drin, teilen. Das wiederum ist Ausschluss gewesen dessen, von dem ich gesprochen habe. Die 1960er, 70er Jahre, die sich entwickelnde Welt fordert auch rechtlich Tribut. Neben diesen 5 Abkommen, die wir heute haben, gibt es dann eine Reihe von rechtlich unverbindlichen, deshalb von uns nicht unbedingt weiter zu merkenden, Resolutionen der UN-Generalversammlung. Es reicht ein einziger Satz. Im Völkerrechtsunterricht spielt das eine große Rolle, hier spielt es eine kleine. Die haben keine rechtliche Verbindlichkeit. Die Generalversammlung kann keine rechtsverbindlichen Resolutionen verabschieden. Und damit ist das, was da verabschiedet wurde, wie wir sagen, weiches Recht. Ich würde eher sagen, eigentlich nicht Recht. Was es aber gibt, ist, ungefähr 20 Staaten haben mittlerweile ihre eigenen Gesetze gemacht. Wie ich Ihnen später zeigen werde, haben 2 das in einer ganz außerordentlich provozierenden Weise gemacht. Die Weltraumnation Vereinigte Staaten von Amerika und die noch wichtigere Weltraumnation Luxemburg haben eigene Gesetze verabschiedet, in denen sie solchen Menschen, die eine Lizenz nach amerikanischem oder luxemburgischem Recht haben, die Ausbeutung von Himmelskörpern erlauben. Wir lassen das erstmal so stehen. Prinzipien des Weltraumrechts, ja, ich will das sehr kurz machen, das kann für Sie möglicherweise etwas langstielig sein. Wer, Artikel 6, wer als Staat ein Privatunternehmen von seinem Territorium oder unter seiner Obhut starten lässt, muss diesen Staat lizenzieren, muss eine Erlaubnis dafür geben. Damit wird sichergestellt, dass auch Private im Prinzip Weltraumaktivitäten unternehmen können. Einige mögen schon mal das Unternehmen SpaceX gehört haben, Elon Musk. Das ist also erlaubt, aber nur unter strenger staatlicher Kontrolle, damit eben kein Unfug da betrieben wird, damit die Sicherheitsstandards eingehalten werden. Deshalb braucht es dieser entsprechenden Lizenzierung. Und auch Continuing Supervision. Die müssen, so steht es im Artikel 6 drin, die ganze Zeit verfolgt werden und falls was passiert, dass man entsprechend einschreiten kann. Über die Haftung haben wir schon gesprochen. Der Staat, der sozusagen den Staat veranlasst hat, haftet, wenn ein Schaden passiert. Und zwar in der Höhe unbeschränkt. Denn Staaten haben ja angeblich Geld. Manche nicht so viel, aber in der Regel so. Staaten würden sich in der Regel, wenn sie clever sind, versichern. Erst recht Privatunternehmen würden sich versichern. Und dann gibt es die Frage, dass jemand, der etwa einen Astronauten in einem Modul der Internationalen Raumstation hat, dass der sein eigenes Recht, sozusagen bezüglich etwa des Strafrechts über diese Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation anwenden kann. Das amerikanische Modul unterliegt amerikanischem Recht. Nicht nur, aber jedenfalls entscheidend. Staaten sind für Weltraumaktivitäten ihrer natürlichen juristischen Personen verantwortlich. Also Einzelner und auch Gesellschaften, ja, einer Corporation. Staaten haften für Schäden, die durch Weltraumobjekte im Weltraum, im Luftraum oder auf der Erde verursacht werden. Jetzt zur positiven Seite. Die entscheidenden Sätze sind eine relative Freiheit der Erforschung des Weltraums. Staaten und Private können kommen und den Weltraum erforschen. Und dann auch eine Nutzung. Sie dürfen den Weltraum auch nutzen. Vergleichsweise unstreitig ist dabei, dass Nutzung sowohl die kommerzielle als auch die nicht kommerzielle Nutzung umfasst. Allerdings eine klare Grenze: nicht nutzen in der Art und Weise, dass man sich den Mond einverleibt. Geht auch schwer, aber mit der Fahne kann man das ja mal versuchen. Nicht, dass die Amerikaner, verstehen Sie mich falsch, die haben es nicht versucht damals, sie haben natürlich das Recht entsprechend anerkannt. Heute ist es ein bisschen kitzliger, ob sie es wirklich immer noch so anerkennen. In der Nutzung und Erforschung des Weltraums sind alle Staaten jeweils vor dem Recht gleichgestellt. Wir müssen das immer klar unterscheiden. Juristen sagen, etwa alle Staaten sind gleiche souveräne Staaten. Das ist die Rechtssicht. Auch das große Amerika darf das kleine Haiti nicht überfallen. Ob das de facto und ökonomisch so ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und dass das natürlich auch auf die Souveränität Auswirkungen hat und die Souveränitätsausübung steht natürlich auch auf einem anderen Blatt. Wie nutzen wir den Weltraum? Wir nutzen ihn viel stärker, als vielen das so bekannt ist. Fernsehen, logisch. Telefonie, nicht mehr so stark, aber immer noch. Erdbeobachtung. Satelliten umkreisen die Erde und nehmen Wärmesignale der Erde wahr. Und können damit Erntevorhersagen machen, können auch meteorologische Vorhersagen machen. Wetterdienste sind ganz stark vom Weltraum abhängig. Anwendungen für die Luftfahrt, Telekommunikation schon angesprochen und natürlich auch sozusagen die Distanzmessung, die möglich ist. Die Navigation nennen wir das. Unser Navi im Auto, wie auch der Navi im Schiff und im Flugzeug, hängen von Satellitensignalen ab. Tagtäglich, nehme ich mal an, jedenfalls in Deutschland, kommen Menschen damit mit Weltraum zusammen. Und den wenigsten ist das so wirklich klar, dass das ein Gebrauchsgut geworden ist, die Nutzung des Weltraums. Dass das ganz unzweifelhaft auch den Menschen insgesamt zugutekommt, dass das durchaus ein Advancement of the Technology ist. Die Zukunft. Meine Vision ist, es wird irgendwann Weltraumtransport stattfinden. Von einem Punkt A, Vladivostok, nach Los Angeles, Punkt B, wird ein Package Delivery in 90 Minuten möglich sein, sag ich mal so. Zurzeit hindern exorbitant hohe Preise daran. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass wir zu wenig wiederverwendbare Raketen haben. SpaceX rührt an dieser Schraube und versucht vorzuführen, das, was das Space Shuttle eben auch konnte, diese Form der Wiederverwendbarkeit jetzt herzustellen. Eine Vorform in meinen Augen dieser Transportdienste, das ist allerdings Vision. Da gibt es keinen Beleg dafür, dass das stattfinden wird. Ich glaube fest daran, ich rede auch mit verschiedenen Leuten. Es gibt dort auch berühmte Luft- und Raumfahrtpioniere, die genau darüber letztlich nachdenken. Eine Vorform ist der Weltraumtourismus. A bit silly, if you ask me. Es gibt also einmal die Form des Tourismus, dass man für 10 bis 20 Millionen Euro mal Gast auf der Internationalen Raumstation sein kann. Schön, nett, wunderbar. Für jeden als Pocket Money leicht zu bezahlen. Dann gibt es sozusagen das Schnäppchen, das aber bisher immer nur angekündigt wurde und nie bisher richtig stattgefunden hat, für 200.000 Euro so roundabout einmal ein Salto Mortale machen. Einmal in den Luftraum, dort abgeschossen werden und dann im großen Bogen zurück. Schwerelosigkeit. Exciting. Und dann der große Punkt, Ressourcenabbau. Das ist der neue Goldflush. Das erinnert einen an das, was in der Frühzeit der Vereinigten Staaten auch los war. Ist das die Industrie, die sozusagen marktfähig Produkte suchen kann, die uns auf der Erde helfen? Verschiedene Projekte underway, Silicon Valley ist dabei sehr stark involviert. Es gibt das Modell des Abbaus von Ressourcen und ihrer Nutzung auf Himmelskörpern, eher darstellbar derzeit, oder des Rücktransports auf die Erde. Ja, es sind auch Mondgesteine mitgebracht worden von den Astronauten. Aber das würden wir mal nicht als kommerzielles Vertreiben sehen. Das ist entweder wissenschaftlich genutzt worden oder eben auch von Staatspräsidenten später als milde Gabe einem anderen gegeben worden. Das ist nicht sozusagen die kommerzielle Verwertung, die hier ins Auge kommt. Es ist tatsächlich so, dass die Frage der kommerziellen Nutzung von Ressourcen, von Asteroiden und des Mondes, zunehmend den Mond in den Fokus des Interesses gebracht haben. Er ist der bedeutliche nächste Erdtrabant, sozusagen unser Mond. Er kann wahrgenommen werden als Outpost vor weit entfernteren Missionen, etwa zum Mars. Ein mögliches dauerhaftes Forschungs-, Ressourcenabbau- und Siedlungsziel. Zahlreiche staatliche wie etwa China, Japan, Indien, Russland, Südkorea, USA und private, verschiedene Punkte, unter anderem SpaceX und Moon Express Missionen sind in der Planung. Und das, was uns jetzt interessiert, ist, was ist jetzt mit dem Mondrecht? Gibt's sowas und was sagt das Recht, so will ich es mal formulieren, zu diesen geplanten Aktivitäten? Kann man da siedeln? Naja, das ist natürlich zunächst auch eine biologisch-medizinische Frage. Sie wissen alle, das ist nicht so fürchterlich hospitable dort. Große Temperaturschwankungen. Sie müssen also immer mit so einem furchtbar geschmeidigen Raumanzug rumlaufen. Die Ernährungsfrage ist ungeklärt. Weltraumfahrt geht auf die Knochen im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch ansonsten ist der menschliche Körper, das kardiovaskuläre System, nicht unbedingt dazu angetan, das so toll zu finden auf die Dauer. Aber warum nicht? Es soll ja Menschen geben, die sich zum Beispiel zum Mars schießen lassen wollen, aber nur one way. Geht das? Darf man das? Ist das ethisch? Nicht mein Problem heute. Das Konzept des Moon Village ist ins Zentrum geraten. Der Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur, der Kollege Wörner, hat 2017 angekündigt, eine Form der Nutzung des Mondes für eine Art Moon Village, nutzbar für internationale, globale Kooperation. Mehrere Partner sollten eine solche Mondstation oder mehrere betreiben, ein solches Village betreiben, nach dem Grundsatz des Open Access. Ein sehr wissenschaftlicher Ansatz. Man soll frei denken können in unbeschwerter Atmosphäre, nicht gerade beim Kaffee und irgendwie sonst, aber jedenfalls, wenn man da sei, würden einem auch die guten Ideen kommen. Das solle nicht, so Wörner deutlich, zu Zwecken der Kolonisierung passieren, sondern es solle reine Forschungsgehalt haben. Das ist ein sehr wichtiger Satz, der nachher rechtlich eine ganz große Rolle spielt. Auch die amerikanische Weltraumagentur NASA hat ihr Konzept des Lunar Gateway entwickelt. 2018 wird hier der Mond als Outpost-Plattform für Cislunar-Erforschung angekündigt. Wiederum ein globaler, internationaler Kooperationsansatz in erdnaher Umlaufbahn. Auf diesem Moon Village, wir gucken da erstmal drauf. Voilà. Ich werde Ihnen gleich sagen, was da alles stattfinden soll. Das gibt verschiedene architektonische Modelle. Da kann möglicherweise Sir Norman Foster sich nochmal verewigen, indem ein wunderbares, schönes Mondparlament da gebaut werden kann. Ein bisschen ähnlich mit der Cupola im Reichstag oder sonst was. Also Sie sehen, angepasst der Situation gibt es da so kleine Hügel. Das Ganze muss relativ fest sein. Zum einen sind da Support Services drin, zum anderen das, was für Experimente gebraucht wird. Das Moon Village soll da sein für wissenschaftliche Experimente, auch für kommerzielle Tätigkeiten und die Vorbereitung einer dauerhaften Menschenpräsenz auf dem Mond. Lunar Gateway, 2018 durch die NASA angekündigt als Outpost-Plattform, soll der globalen internationalen Kooperation dienen und Moon Express betrachtet den Mond als den neuen, den achten Kontinent, den sechsten Kontinent für kommerzielle Missionen. Was sagt jetzt das Recht dazu? Wir haben zwei Verträge, die sich damit beschäftigen. Juristen müssen immer gucken, gibt es einen speziellen Vertrag, der diese Regeln ganz speziell einfasst und der deshalb alle anderen Verträge, weil er so speziell und neu ist, ausschließt. Dann wäre nur der, in diesem Fall der Mondvertrag anwendbar, aber das ist nicht der Fall. Der Mondvertrag ist letztlich zu verstehen als eine Verfeinerung in bestimmten Gesichtspunkten der allgemeinen Regeln, die 1967 im Internationalen Weltraumvertrag geschaffen wurden. Das Aneignungsverbot zum Beispiel für Mond und andere Himmelskörper gibt es schon seit dem Weltraumvertrag von 1967. Das ist dann im Mondvertrag nochmal wiederholt worden. Insofern können wir sagen, wir wenden an spezielle Regeln des Mondvertrages und allgemeine Regeln des Weltraumvertrags. Und dann werden wir zu bestimmten, glaube ich, ganz interessanten Ergebnissen kommen. Nutzung des Mondes nur zu ausschließlich friedlichen Zwecken. Die Erforschung, Artikel 4 des Mondvertrages und Nutzung als Sache der gesamten Menschheit. Artikel 3 nimmt Bezug auf das wichtigste Problem der Anfangszeit. Das vergaß ich bei der Vorstellung der Entwicklung des Weltraumrechts. Auf eine Frage musste nämlich besonders eingegangen werden in der Frühzeit der Schaffung. Auf die Frage der Möglichkeit der militärischen Nutzung. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Sowjetunion waren natürlich eminent daran interessiert, den Weltraum weiter nutzen zu können. Und man hat sie gelassen. Die Verhandlungsmacht, um mit einem politikwissenschaftlichen Begriff zu sprechen, der anderen Staaten war zu schwach. Man hat das durchgehen lassen. Man hat gesagt, du kannst entsprechende nukleare Bewaffnung auf Interkontinentalraketen packen und damit den Gegner bedrohen. Warum war man so suizidal? Alles ist zum einen eine Frage der Verhandlungsmacht, aber zum anderen war es klar, dass die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion damals klipp und klar gesagt haben, entweder ein Vertrag mit dieser Klausel oder kein Vertrag. Das ist internationale Politik. Es ist auch nicht ganz unrealistisch. Es hat ja immer noch Jodje Yangen. Es ist im Prinzip aus dieser zusätzlichen Gefahr nicht unbedingt sehr viel entstanden, aus dieser zusätzlichen Nutzungsoption. Also, Nutzung zu friedlichen Zwecken heißt, Satelliten dürfen im Weltraum sein, der Mond darf allerdings nicht mit nuklearen und sonstigen Waffen bestückt werden. Der ist ein insofern demilitarisiertes Gelände. In diesen kleinen Silos dürfen also keine Nukes oder sonstige Waffen versteckt sein. Schon schwieriger zu beurteilen ist das, was auch im Artikel 1 Absatz 3 des Weltraumvertrages steht, die Erforschung und Nutzung des Mondes soll Sache der gesamten Menschheit sein. Sache der gesamten Menschheit, eigentlich noch genauer Anliegen der gesamten Menschheit. Darüber streiten sich die Gelehrten. Wir haben einen großen Kommentar in Köln herausgegeben zu diesen Verträgen und ich hatte die Ehre und das Vergnügen, diesen Artikel 1 zu kommentieren. Und man findet ein Bündel an verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten. Wie gesagt, es handelt sich bei der Rechtswissenschaft um eine normative Wissenschaft, die eine Bandbreite von Interpretationsmöglichkeiten offen lässt. Meine Konklusion ist, dass alle Weltraumnutzung und auch Erforschung zwar auch zum Nutzen des erforschenden Staates und des nutzenden Staates passieren darf, aber Erträge für die Menschheit nicht ausschließen darf. Es ist also das Verbot der exklusiven staatlichen Nutzung. Andere müssen auch davon profitieren können. Artikel 7 sagt, das Ganze muss umweltrechtlich vorsichtig gemacht werden. Man darf die Umwelt des Mondes nicht zerstören. Damit ist der Artikel 7, ich sprach vorhin beim Weltraumvertrag vom Artikel 11, sehr viel präziser und genauer. ist jetzt auch 1979, 7 Jahre nach Helsinki. Man hatte sich schon auf Normen zum Umweltschutz sozusagen verständigt. Etwa in Errichtung von Schutzgebieten aus hohem wissenschaftlichen Interesse. Und dann der ominöse Artikel 11 des Mondvertrages. Der Artikel, der Stein des Anstoßes gibt und deshalb die Vereinigten Staaten und die Hauptweltraummächte nicht in Stand setzt, diesen Vertrag zu billigen. Was steht in diesem Artikel? Es steht darin, der schwierig zu interpretierende Satz, dass der Mond und seine Ressourcen, ich zitiere, das gemeinsame Erbe der Menschheit seien. Common Heritage of Mankind. Das ist eine Façon de parler im Völkerrecht geworden, die in der Auseinandersetzung der Ersten mit der Dritten Welt vor allem sich ins Wirtschaftsvölkerrecht übertragen hat. Die Dritte Welt verlangte einen Anteil. In der postkolonialen Ära wurde gesagt, jetzt haben auch wir ein wirkliches Sagen, denn bisher habt ihr die gesamte Weltwirtschaftsordnung ohne unser Zutun entworfen. Das GATT, das General Agreement on Tariffs and Trade, ist eine freihändlerische, westlich orientierte Produktion. Wir wollen unseren Anteil. Man hat sehr stark dirigistische Momente reingebracht, oftmals auch in der Sorge vieler Entwicklungsländer, die nur über einen Rohstoff verfügten, dass multinationale Konzerne sich sozusagen zu Dumpingpreisen oder zu billigen und besten Arbeitsbedingungen, Sie kennen die ganze Diskussion von heute, den Zugriff darauf verschaffen könnten und so sukzessive diese Länder ausbeuten. Aber was mit dem Weltraum? Warum denn gerade das? Das hat also die entwickelten Staaten furios gemacht, weshalb sie auch ohne, ich will nicht sagen Sinn und Verstand, aber ohne sich mit der näheren Interpretation dieses Prinzips weiter zu beschäftigen, sagen, wir lehnen das Grundwerk ab. Don't speak about the Moon Treaty. It's rubbish. Nonsense. Nun, ganz so dürfte das nicht sein. Das hält eigentlich einer wirklich wissenschaftlichen Betrachtung nicht stand. Richtig ist wohl zu sagen, der Mondvertrag sagt, heute 1979 ist noch gar nichts geregelt konkret. 1979 ist nämlich viel zu früh. Wir wissen doch gar nicht genau, was da wirklich mal abgebaut werden kann. Aber er sagt auch, wenn absehbar ist, dass in der Zukunft man bestimmte Dinge des Mondes wird ausbeuten können, dann ist es wichtig, hier ein Ausbeutungsregime zu haben, das bestimmten Interessen Rechnung trägt. Es soll keine Verschwendung stattfinden. Es soll sozusagen eine Art Sustainability, Nachhaltigkeit beim Ausbeutungsprozess stattfinden. Und es soll, und das ist die inkriminierte Klausel, eine Erlösverteilung stattfinden, wobei, ich zitiere, die Interessen der Investoren und die der Entwicklungsländer be taken into consideration. Die also in irgendeiner Weise müssen Interessen der Entwicklungsländer Berücksichtigung finden. In einem zukünftig zu errichtenden System, welches es noch nicht gibt. Und statt nun mal mit dem Geschrei aufzuhören und zu sagen, wir wollen jetzt dieses internationale Regime innerhalb der Vereinten Nationen machen, gibt es eine geradezu violente Opposition gegen diese Klausel. Das Abkommen als solches wird nicht mehr zitiert. Es ist sozusagen nicht mehr hoffähig und es wird nur gesagt, alles Werk des Teufels. Das muss vollständig revidiert werden, das muss vom Tisch, sonst reden wir gar nicht. Richtig dürfte sein zu sagen, heute steht noch gar nichts fest. Und jedenfalls die Vertragsstaaten des Mondabkommens müssten diejenigen sein, die als Erste über die Ausformulierung dieser Prinzipien miteinander sprechen. Und da müssten allgemeine völkerrechtliche Interessen und das, was da angedeutet worden ist, zum Zuge kommen. Ich werde Ihnen gleich vorführen, was einige Staaten dann eben meinen, was die richtige Konsequenz wäre. Es gibt nämlich diese beiden Staaten, die ich schon angedeutet habe, die jetzt vor allem die Vereinigten Staaten, die das internationale Regime boykottiert haben und sagen, das ist alles Quatsch und das wollen wir so nicht. die aber auf der anderen Seite dann im Jahre 2015 noch unter der Obama-Administration ein Kapitel im US Commercial Space Launch Competitiveness Act so ausformulieren, dass Bürger der Vereinigten Staaten mit einer entsprechenden Erlaubnis Weltraumressourcen ausbeuten können. Nach dem Gesetz können Asteroiden und sonstige Weltraumressourcen angeeignet, erworben, transportiert und verkauft werden. Auch die große Weltraummacht Luxemburg zieht zwei Jahre später nach mit seinem Gesetz über die Erforschung und die Nutzung der Weltraumressourcen. Dort heißt es auch, Weltraumressourcen können von Inhabern einer luxemburgischen Lizenz ausgebeutet werden. Eigentum von privaten Firmen wird dort ausdrücklich erlaubt. Sie finden also folgende groteske Situation vor. Es gibt ein Mondabkommen, was sich einbettet in eine ganze Reihe von internationalen Abkommen und was eine Klausel beinhaltet, die für ein zukünftig zu schaffendes Ausbeutungsregime eine gewisse Interessenabwägung postuliert. Und es gibt zwei nationale Gesetze, die erlauben, vermeintlich erlauben, dass diese Staaten Lizenzen zum Abbau von Ressourcen erteilen könnten. Nun muss man, glaube ich, beinahe nicht mal ein Jurist sein oder eine Juristin, um sehen zu können, da stimmt was ganz gewaltig nicht. Denn was haben wir am Anfang gesagt über den Status des Mondes als einem der Himmelskörper? Ist der Mond ein Amerikaner? Ist der Mond ein Luxemburger? Nein, ganz definitiv nicht. Ist deshalb Luxemburg oder Amerika zuständig, um solche Lizenzen zu erteilen? Nein, ganz gewiss nicht. Der Mond ist international. Er gehört nicht einem dieser Staaten, auch nicht, was die Gesetzgebungsbefugnis angeht. In meinen Augen eine flagrante Überschreitung, eine völkerrechtswidrige Überschreitung, die aber diesen Staaten vergleichsweise egal zu sein scheint. Sie riskieren das und zwar aus relativ primitiven Überlegungen, nein, gar nicht so primitiv. Die Luxemburger sagen zum Beispiel, wir machen uns schick als Weltraumhub, als Weltraumstaat. Die ganzen Firmen kommen zu uns, weil sie jetzt die Hoffnung haben, da kriegen sie eine Lizenz und sind schon mal nah dran. Silicon Valley, the same. Und ich lese jetzt, weiß nicht, ob das stimmt, mit zunehmend geröteten Augen, dass es Forderungen deutscher Wirtschaftsverbände gibt in einem noch zu schaffenden deutschen Weltraumgesetz, was aus Gründen, die ich hier lieber nicht erzähle, es bisher nicht gibt, dass auch da bitteschön das Ziel reingeschrieben wird, dass deutsche Unternehmen bitte auf dem Mond durch Lizenzvergabe graben können. Ich dachte, ich lese nicht richtig. So wichtig ist, meine Damen und Herren, dass man völkerrecht kann. Um ein bisschen zu ermessen, das kann es ja wohl nicht sein. Denn der Weltraum ist ein Staatengemeinschaftsraum. Es gibt in meinen Augen, ich beantworte die Fragen aus meiner Sicht, keinerlei Berechtigung von Staaten, die Nutzung von Gemeinschaftsräumen unilateral, also alleine zu regeln. Die Vereinbarkeit einseitiger nationaler Rechtsetzung mit Artikel 1 und Artikel 2 des Weltraumvertrages und des Mondvertrages dürfte vergleichsweise problematisch sein. Halten wir fest, als ein Grundprinzip, als das zentrale Grundprinzip des Mondrechts, und damit möchte ich schließen, die Regulierung von Mondaktivitäten kann nur staatengemeinschaftlich erfolgen.
Der Weltraumrechtswissenschaftler Stefan Hobe entführte uns heute in den Weltraum. Er hatte als Redner an einer Ringvorlesung der Universität Köln unter dem Titel Mondspiegelung, mediale Aneignung des Erdtrabanten teilgenommen. In unserer nächsten Hörsaalfolge erinnern wir uns an die erste Landung auf dem Mond und stellen uns wieder eine unserer vielen wissenschaftlichen Fragen, die da diesmal wäre: Warum ist es noch immer so unglaublich schwierig, auf den Mond zu fliegen? Ich verrate euch schon mal, das wird etwas für Physiker.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.